Ungarn im Sommer 2026. Nach dem historischen Machtwechsel im Frühjahr regiert der neue Ministerpräsident Péter Magyar das Land mit großer Dynamik. Er verspricht Aufklärung, das Ende der Korruption und das Einsammeln von Milliarden an eingefrorenen EU-Geldern. Doch während Brüssel feiert und Ungarn der Europäischen Staatsanwaltschaft beitritt, formiert sich in Budapest Widerstand. Kritiker sprechen angesichts von blitzartigen Verfassungsänderungen, der Säuberung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Verhaftung von Oppositionellen bereits von einer neuen Willkürherrschaft. Räumt Magyar gerade den von ihm beklagten Orbán-Sumpf auf oder baut er sich klammheimlich seine eigene Diktatur? Darüber sprechen wir heute mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoki. Guten Tag, Herr Kalnoki.
Einen schönen guten Tag.
Herr Kalnoki, Péter Magyar hat eine Vereinbarung mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnet. Die EU gibt nun rund 10 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds frei. Ungarn tritt der Europäischen Staatsanwaltschaft bei. Magyar feiert das als reinen Triumph über Orbáns Korruption, wie er sagt. Was halten Sie denn nun von dieser Wortwahl?
Ja, das ist sein Narrativ. Er sagt, die einzige Bedingung, die die EU jemals hatte, um diese Gelder freizugeben für Ungarn, war ein Ende der sogenannten Orbánschen Korruption. Das stimmt so nicht. Das kann man auch nachlesen. Also die EU hat immer Änderungen gefordert in der Migrationspolitik beispielsweise. Und auch jetzt ist klar geworden angesichts der schriftlichen Unterlagen aus Brüssel, dass man von Ungarn Steuerreformen erwartet, Rentenreformen, eine Öffnung des Marktes für ausländische Unternehmen und dergleichen mehr. Also ganz so stimmt es nicht.
Es müsste ja tatsächlich noch einiges aus Ungarn kommen. Um an die Gelder aus dem Kohäsionsfonds zu gelangen, müsste Ungarn auch das umstrittene Kinderschutzgesetz, Stichwort LGBTQ-Rechte, ändern, das Asylrecht. Aber im Parlament, da windet sich Magyar ja um klare Antworten zum EU-Migrationspakt herum. Warum ist dieses Thema weiterhin so ein politisches Minenfeld für ihn? Er steht ja bei Umfragen weiterhin bei rund 70%. Da scheint er viele Leute hinter sich zu haben.
Ja, er genießt enormen Rückhalt in der Bevölkerung. Das eine Thema, wo Orbán immer als der Beste erschien sozusagen, als der glaubwürdigste, ist das Thema der Migrationspolitik. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Péter Magyar sich konsequent weigert zu sagen, dass er den Migrationspakt umsetzen wird. Er sagt aber auch nicht, dass er ihn nicht umsetzen wird, sondern sagt im Grunde, der Migrationspakt ist Orbáns Schuld. Warum hat er ihn nicht verhindert? Und dergleichen mehr. Also da kommen sehr schwammige Formulierungen, aber weiterhin zahlt Ungarn auch unter Péter Magyar jeden Tag 1 Million Euro Strafe, weil ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht umgesetzt wird, wonach Ungarn Asylbewerber ins Land lassen muss, über die Grenze lassen muss, damit sie ihren Asylantrag in Ungarn stellen können. Das geschieht bislang nicht.
Der politische Neuanfang wird auch inszeniert. Vor wenigen Tagen erlebten die Ungarn ein bizarres Ereignis. Auf dem staatlichen Nachrichtensender M1 liefen plötzlich keine Nachrichten mehr, sondern nur noch Filme, eingeleitet mit einer Entschuldigung dafür, dass man jahrelang gelogen habe. Magyar hatte den Sender im Wahlkampf als Lügenfabrik bezeichnet. Ist das, was er tut, jetzt eine echte Reinigung eines korrupten Mediensystems oder macht das einfach irgendwie in die andere Richtung selbst?
Also dieses Thema ist denn doch ein bisschen vielschichtiger. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn waren immer regierungsnah und wurden auch ganz lange nicht reformiert nach der Wende, nach dem Kommunismus. Da blieb strukturell und personell lange Zeit alles beim Alten. Fidesz hat dann unter Orbán 2010 eine umfassende Reform eingeführt, die stark kritisiert wurde in der Europäischen Union und in anderen Ländern, teilweise zu Recht. Das Positive war vielleicht, es wurde gespart. Es gab viel zu viele Spitzenpositionen in der alten Struktur. Aber es wurde alles zentralisiert. Speziell der Nachrichtenkanal M1 wurde im Grunde zu einem Sprachrohr der Regierung. Das kann man nicht anders sagen. Die Nachrichtenagentur MTI wurde eingegliedert in diese zentrale öffentlich-rechtliche Redaktion. Die gesamte alte Struktur der öffentlich-rechtlichen Medien wird beseitigt. An deren Stelle tritt eine Struktur, die aus drei Elementen besteht. Es gibt eine Körperschaft der unabhängigen öffentlichen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, tritt als Eigentümer auf, kümmert sich um den Haushalt, also ums Geld und um das Wirtschaften und wählt den Generaldirektor, die Generaldirektorin. Um diesen Job muss man sich per Ausschreibung bewerben. Und diese Körperschaft besteht aus 9 Mitgliedern, die alle vom Parlament gewählt werden müssen. 3 darf die Regierungsseite vorschlagen, 3 darf die Opposition vorschlagen. Relativ großzügig angesichts dessen, dass die Regierung ja eine Zweidrittelmehrheit hat im Parlament. Und 3 sollen aus der Branche kommen, also von Medienorganisationen, müssen aber auch vom Parlament gewählt werden. Man kann also davon ausgehen, dass diese 3 Medienfachleute höchstwahrscheinlich Personen sein werden, die der Regierung wohlgesonnen sind. Also insgesamt wahrscheinlich eine Mehrheit, die der Regierung freundlich gesonnen ist. Dann kommt ein sogenannter Rat des öffentlichen Dienstes. 18 Mitglieder. Da soll die Zivilgesellschaft vertreten sein, die verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen. Und die Aufgabe dieses Rates ist, dass alle möglichen Strömungen in der Gesellschaft, in den öffentlich-rechtlichen Medien zu Wort kommen. Und schließlich gibt es einen Medienrat, bestehend aus 7 Mitgliedern. Und das ist eine Aufsichtsbehörde, die soll sich darum kümmern, dass alles objektiv und unabhängig zugeht. Aber auch hier ist der Präsident auf Vorschlag des Regierungschefs vom Staatspräsidenten ernannt. Also eine gewisse Abhängigkeit von der Politik ist da immer noch gegeben.
Stichwort Staatspräsident, das bringt uns zu den Vorwürfen der neuen Opposition. Die wirft Maja eine Willkürherrschaft vor. Der Anlass ist unter anderem die geplante 17. Verfassungsänderung, mit der der amtierende Staatspräsident per Federstrich und ohne Begründung abgesetzt werden soll. Das kann man jetzt juristisch oder politisch bewerten. Wie sieht Ihre Bewertung aus, dieses Schritts?
Die 17. Verfassungsänderung ist sehr lang, enthält viele Änderungen. Manche sind akzeptabel oder gar gut, andere eher bedenklich. Die bedenklichen Änderungen sind zum einen die Absetzung des Staatspräsidenten. Die Art und Weise, wie er abgesetzt wird, ist merkwürdig. Die Verfassung enthält ja Kriterien, nach denen ein Staatspräsident abgesetzt werden kann. Nur wenn er gegen geltendes Recht verstoßen hat, kann er vom Verfassungsgericht abgesetzt werden. Und nun wird dieselbe Verfassung einen Satz enthalten, der dahingehend lautet, dass mit Inkrafttreten dieser Verfassungsänderung der gegenwärtige Staatspräsident seine Beauftragung verliert. Also ohne dass irgendwelche dieser Kriterien, die für eine Absetzung des Staatspräsidenten eigentlich angewendet werden müssen, ohne dass das auf ihn zuträfe. Also da ist ein Widerspruch, da müssen sich vielleicht Verfassungsrechtler darum kümmern, ob das so geht. Aber auf jeden Fall wird es in Ungarn gehen. Das hat heftige Proteste hervorgerufen bei den Anhängern der alten Regierung, der früheren Regierung. Aber in der Gesellschaft wird dieser Schritt begrüßt. 2 Drittel der Befragten sagen, sie haben nichts dagegen, wenn der Staatspräsident geht. So, dann haben wir eine andere Regel, die die Anzahl der Legislaturperioden für Abgeordnete begrenzt auf 3. Also man darf nur 12 Jahre lang Abgeordneter sein. Und das bedeutet, dass die Hälfte der jetzigen Oppositionsabgeordneten, und zwar die besten und erfahrensten, die dürfen 2030 nicht mehr kandidieren. Damit wird auch das Wahlrecht der Bürger beschränkt. Also sie dürfen nicht mehr für die Leute wählen, für die sie schon 3-mal gestimmt haben. Also das sind die wesentlichen Änderungen, die vielleicht eher fragwürdig sind.
Sie nennen es fragwürdig, aber Ungarn wird von der EU beschenkt für diesen Kurs. Schaut man da einfach weg? Thematisiert man das gar nicht bei der EU? Weil das alles klingt ja doch zumindest anfechtbar juristisch.
Ja, man reagiert darauf gar nicht. Der Staatspräsident Tomáš Sulyk hat die Venedig-Kommission angerufen. Sie soll bitte eine Meinung formulieren in seiner Causa. Eine Delegation dieser Kommission ist auch gekommen. Das ist ein Beratungsgremium für den Europarat. Und sie sind so etwas wie der Goldstandard in verfassungsrechtlichen Fragen. Dieses Gremium hat in der Vergangenheit ganz klar in mehreren Fällen argumentiert, dass eine solche Verfassungsgebung, die auf eine einzige Person zielt, und das scheint ja hier der Fall zu sein, nicht wahr, dass das eigentlich rechtsstaatlich nicht in Ordnung ist. Ihr Rat ist aber nicht verbindlich. In der Vergangenheit, wenn die Venedig-Kommission etwas an Orbáns diversen Maßnahmen auszusetzen hatte, da kam aus Brüssel immer die Aufforderung an Ungarn, diese Kritik ernst zu nehmen und entsprechend diverse Dinge zu ändern. Jetzt aber ist überhaupt nichts zu hören aus Brüssel. Allerdings hat es auch noch gar keine Stellungnahme der Kommission gegeben. Wir müssen abwarten, was da passiert. Jedenfalls wird die Regierung nicht auf die Meinung der Kommission warten. Sie wird einfach Fakten schaffen.
Sie haben es bereits angesprochen, es gab vor einigen Tagen die erste große Demonstration gegen den neuen Regierungschef vor dem Präsidentenpalast. Sie waren dort auch vor Ort. Maja hat die Aktion auf Facebook verspottet, weil da sehr viel weniger Leute auf der Straße gewesen seien als zu früheren Zeiten. Ist denn die politische Gemeinschaft um Viktor Orbán endgültig demoralisiert und geschrumpft, wie er behauptet, oder wächst eine neue außerparlamentarische Bewegung heran?
Diese neue außerparlamentarische Bewegung ist der Wunsch bei Fidesz. Sie wollen so etwas schaffen. Demoralisiert sind die Anhänger, glaube ich, nicht. Jedenfalls nicht, soweit ich erkennen konnte. Geschrumpft sind sie allerdings sehr wohl. Es gibt auch weniger Geld, um Dinge zu organisieren. Umfragen sehen die Unterstützung für Fidesz derzeit bei 23-24%. Bei den Wahlen hatten sie ja noch fast 40% erreicht. Also da wird man wahrscheinlich Aufbauarbeit leisten müssen, die sehr schwer wird, weil Fidesz hat die Jugend verloren. Ich sehe auch nicht richtig, wie sie die wieder gewinnen soll. Und darüber hinaus die bürgerliche Mitte, die Mittelschicht, die Intelligenzia, aus all diesen Reihen, die früher zur Kernwählerschaft von Fidesz gehörten, da sind eigentlich viele abgesprungen. Ich weiß nicht genau, wie man das wieder herrichten möchte.
Trotz all dieser harten, teils autokratisch anmutenden Maßnahmen liegt also Madjars Partei den Umfragen stabil bei fast 70%, verbannt die Opposition wirklich in einen tiefen Bereich. Warum denn verzeihen die ungarischen Wähler dem neuen Premier den rüden politischen Stil und sogar gebrochene Wahlversprechen so bereitwillig?
Also diese 70% entsprechend auch dem Anteil der Abgeordneten im Parlament. Tatsache ist aber, dass der Rückhalt für Péter Magyar gewachsen ist seit der Wahl. Es mag psychologisch bedingt sein, dass die Leute zum Gewinner überlaufen, der so klar gewonnen hat, dass in den Augen vieler Ungarn Fidesz keine Chance mehr hat, zurückzukommen. Und zugleich wird ja auch eine Atmosphäre der Angst verbreitet. Ich höre von vielen, dass sie jetzt dreimal nachdenken, bevor sie irgendwas auf Facebook sagen oder liken, was der Regierung nicht gefallen könnte. Aber die Tatsache ist ja auch, dass diese EU-Gelder kommen und das finden alle gut. Wir müssen jetzt erstmal warten, ob all die Dinge, auf die Magyar sich wahrscheinlich einlassen muss in der Zukunft und die weniger Geld bedeuten für die Bürger, also weniger Steuervergünstigungen, keine Steuerfreiheit mehr für Mütter, für junge Menschen beispielsweise, vielleicht eine etwas höhere Besteuerung von Renten. Also wir müssen schauen, was da alles kommt. Ich denke mal, im Herbst werden wir etwas deutlicher erkennen können, welche Verpflichtungen Péter Magyar eingegangen ist in Brüssel, um diese Gelder zu bekommen.
Das heißt, im Moment sind diese Umfragewerte gewissermaßen ein bisschen erkauft von der EU.
Ganz so würde ich es nicht sehen. Ich sprach vorhin vor einem psychologischen Moment. Und vielleicht haben wir eine andere Gesellschaft heute in Ungarn, eine neue Generation da, junge Leute, die im Internet aufgewachsen sind. Und Péter Magyar ist ein sehr kundiger Bewohner des Internet. Er postet da pausenlos, teilweise unter Wortmeldungen einzelner Bürger. Da meldet sich dann plötzlich der Ministerpräsident persönlich und sagt, hey, du lügst schon wieder. Also das verbreitet auch eine gewisse Wirkung in der Gesellschaft. Und manche finden diesen rüden Stil von ihm sogar witzig. Allerdings eine Umfrage gab, dass ungefähr die Hälfte der Bürger diesen Stil nicht gut findet.
Zwischen euphorischer Aufbruchstimmung, dem Geldsegen aus Brüssel und dem tiefen Fundament neuer, rechtlich zum Teil fragwürdiger Strukturen, Ungarn bleibt unter Péter Magyar ein politisches Pulverfass. Sie hörten unseren Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoky. Besten Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Wiederhören.